sondern auch als Christ. Das haben wir gesehen. Er geht zu einer Gemeinde, er hat eine Beziehung zu Jesus und das hat ihm eigentlich immer im Leben auch Orientierung gegeben. Und plötzlich wackelt es da ganz gewaltig. Und das ist was, also ich weiß nicht, ob du dich wiedererkannt hast, so an der einen oder anderen Stelle in diesen Fragen hier oder in dieser Darstellung. Auf jeden Fall ist das was, was unsere Zeit und unsere Gesellschaft gerade sehr prägt, dass Menschen, obwohl wir eigentlich gut versorgt sind, dass wir merken, es geht uns in uns, tief in uns nicht gut. Die Wartelisten in psychologischer Behandlung für auch ganz junge Menschen werden immer länger. Wir merken das in den Schulen, jeder, der mit jungen Menschen zu tun hat. Aber, und ich will mich da nicht ausnehmen, auch ich habe gemerkt in den letzten Jahren, dass es etwas wackeliger wurde, dass mir Lebenskraft verloren gegangen ist, dass ich mich auf manches nicht mehr so verlassen kann. Was ich sicher glaubte, war plötzlich nicht mehr sicher. Und ich wirklich gucken musste, wie komme ich da durch? Wie kann ich meinen Alltag meistern, die Arbeit, die Familie, wenn ich doch merke, vieles um mich herum verändert sich so. Dann kommt noch dazu, auch das haben wir gerade gehört, bei manchem, was wir so sehen und hören, und viele Predigten in den letzten Jahren fingen so an. Also ich habe nochmal zurückgedacht, in den letzten Jahren ging es in Predigten, in unseren Ansagen immer wieder darum, was passiert gerade alles in der Welt? Was entsetzt uns, was erschüttert uns? Das ist nicht neu. Menschen mussten sich über alle Zeiten damit auseinandersetzen. Aber für mich brannte das auf dem Herzen, weil ich gemerkt habe, wir gehen jetzt, viele von uns gehen schon viele Jahre gemeinsam durchs Leben in dieser Gemeinde. Und es wird dichter, immer mehr hören wir und sehen wir, was das Potenzial hat, uns zu bedrücken und bekümmern. Und dann stehen wir hier und denken, wir wollen uns aufbauen, ermutigen, wir wollen gemeinsam dadurch, Jesus will das auch, das wird heute hoffentlich noch ganz deutlich werden. Was können wir tun? Auch das ist eine Frage, die Herr Thomas sich stellt, was kann ich als Christ tun? Und ganz ehrlich, bei den ganzen Krisen in der Welt, bei allen Nöten, alles können wir nicht, so wie wir es uns wünschen, in Frieden und Einheit bringen. Wir können es nicht. Was kann ich also hier, wo ich bin, in meinem Leben, in meinem Umfeld tun? Wie komme ich da durch? Und das soll heute unser Thema sein. Wie kommen wir durch die schweren Zeiten gesund, stark und zuversichtlich? Und deswegen möchte ich nicht so sehr auf die Dinge eingehen, die so passieren, sondern hoffe, dass wir erbaut und voller neuer Perspektive heute hier rausgehen. Die Frage, wie kommen Menschen durch eine Krise, stellen sich ja nicht nur Christen. Das ist ein Thema, ich habe es gerade schon angesprochen, in der Psychologie, bei Medizinern. Und ich habe, das wird jetzt erstmal ein bisschen theoretisch und wir gucken dann mal in die Bibel. Ich habe zwei Wissenschaftler gefunden, die sich damit beschäftigt haben. Die haben interessanterweise mit Menschen gesprochen, die den Holocaust überlebt haben, und zwar in Konzentrationslagern. Also das, was wir als Hölle auf Erden bezeichnen, haben sie überstanden, überlebt, und zwar mit so viel Lebenskraft, dass es ihnen hinterher gelungen ist, Familien zu gründen, einen Staat aufzubauen. Einer dieser beiden Männer, nämlich Aaron Antonovsky, hat selber einen jüdischen Hintergrund und Familienangehörige verloren. Viktor Frankl hat selbst KZs überlebt. Das heißt, die wissen, wovon sie reden. Und sie haben herausgefunden oder haben festgelegt, und das ist nicht widerlegt, sondern das finden wir heute, das bestätigt sich überall. Sie haben herausgefunden, dass, kannst du mal die PowerPoint starten? Genau, dann kann ich weitermachen. Dass es ein Grundgefühl gibt in Menschen, die in schwierigen Situationen sind, ein Grundgefühl, auch wenn es schwer wird und eng, ich komme da durch, ich kann das meistern. Und je ausgeprägter und stärker dieses Lebensgefühl und diese Sicherheit da ist, desto gesünder und stabiler kommen sie durch diese Zeit und durch diese Krise. Und dafür gibt es drei Komponenten, die sich so formulieren lassen, drei Elemente, die dieses Gefühl in einem stark werden lassen. Das eine ist so Erstmal, ich verstehe. Ich verstehe, was um mich rum passiert und auch was in mir drin passiert. Das ist erklärbar. Manches ist vorhersehbar. Also wenn ich permanent mit meinem Auto zu schnell fahre und dann in einer Kurve mal die Kontrolle verliere und am Baum lande, hoffentlich so leicht verletzt bin, dass ich hinterher noch drüber nachdenken kann, dann kann ich nicht allen Ernstes darüber überrascht sein über diesen Unfall. Ich verstehe, manches hat Konsequenzen. Das gilt aber auch für Sachen, die wir nicht in der Hand haben. Wenn ein alter Mensch in meiner Familie stirbt, dann, meine Omas habe ich zum Beispiel in den letzten anderthalb Jahren haben wir verabschiedet. Das war absehbar. Das war vorhersehbar. Wir wussten nicht den Tag. Das war dann vielleicht überraschend. Manche Dinge sind vorhersehbar. Es gibt diesen schönen Spruch, erwartet das Unerwartete. Diese Grundhaltung, das Leben läuft nicht ohne Überraschungen ab, bewahrt mich davor, wenn irgendwas passiert, völlig den Boden unter den Füßen zu verlieren, ohne dass ich konkret weiß, was wird in meinem Leben passieren. Einfach davon auszugehen, ich habe es nicht in der Hand, Dinge passieren und ich reagiere darauf. Auch das zu verstehen. Wie bin ich in meiner Persönlichkeit gestrickt? Was macht mich aus? Warum reagiere ich in manchen Situationen und der andere anders? Auch dieses Verständnis für mich selber hilft mir in so einer Krisensituation, trotzdem gesund und standhaft weiterzumachen. Das nächste ist das Bewusstsein, okay, irgendwas passiert, was mich erstmal aus dem Lot bringt, aber ich kann damit umgehen. Ich habe Mittel und Wege, Ressourcen ist so ein schönes neues Wort, um damit klarzukommen. Das heißt erstmal nicht, dass ich die alle in mir drin haben muss, aber ich habe zum Beispiel ein Netzwerk um mich rum. Ich habe Gemeinde, ich habe Familie, ich habe Freunde. Ich weiß, wo ich mir Hilfe holen kann. Oder eine Ressource ist auch, ich bin so reflektiert, ich kenne mich mittlerweile so gut, dass ich weiß, welche Stärken habe ich, wo sind meine Schwächen, wo muss ich Hilfe holen. Einfach die Gewissheit, ich stehe hier nicht alleine, so wie Jutta, du standst hier gar nicht alleine. Jesus steht immer daneben, hat Conny gesagt. Tröstet mich gerade auch. Ich finde Mittel, ich habe Mittel, um da durchzukommen. Und das Dritte, das ist der Sinn, den ich darin sehe. Wofür lohnt es sich, das durchzustehen und das zu überwinden? Was treibt mich an und was trägt mich? Die drei Begriffe, die dahinter stehen, die sind ein bisschen sperrig. Ich habe die trotzdem mal mitgebracht. Das ist die Verstehbarkeit, die Handhabbarkeit und die Bedeutsamkeit oder auch die Sinnhaftigkeit. Und was Frank herausgefunden hat, ist, das Letzte ist das Allerwichtigste. Das hat er in allen seinen Gesprächen, in den Jahren seiner Untersuchung, seiner Behandlung herausgefunden. Es müssen nicht immer alle drei Kompetenzen ganz stark sein. Also manchmal passieren einfach Dinge in unserem Leben, die waren überhaupt nicht vorhersehbar. Und ich sehe so noch, ich kann es noch gar nicht verstehen. Aber wenn ich dafür die Mittel habe oder ein Umfeld, und eben auch den Sinn dahinter sehe, das jetzt durchzustehen, dann trägt mich das trotzdem durch. Das muss nicht immer alles zu 100% sein. Aber dieses Bewusstsein, es gibt einen Sinn dahinter, der muss da sein. Wenn der verloren geht, wirken die anderen beiden nicht mehr. Dann kann ich noch so viel verstehen und noch so viel machen und tun. Wenn der Antrieb und der Sinn fehlt, hat das wenig Erfolgsaussichten. Und das ist tatsächlich was ich im Gespräch mit Jugendpsychologen oder auch mit Sozialarbeitern gemerkt habe. Sie sagen, jungen Menschen heute fehlt ganz oft so der Sinn dahinter. Wofür denn noch alles? Wofür lohnt es sich? Da zeigt sich genau das, was wir hier gerade gesehen haben. So, nun ist es alles sehr theoretisch und wissenschaftlich und ich denke an Herrn Thomas und ich kenne meinen eigenen Weg. Das sollte praktisch sein, denn wir müssen morgens aufstehen und unseren Alltag irgendwie bewältigen. Die Arbeit schaffen, vielleicht meinen Geburtstag ausrichten, all das, was dazugehört. Und dann wünsche ich mir praktische Hilfe. Was trägt mich dadurch, wenn die Welt mich erschüttert, wenn Menschen mich enttäuschen? Wie kann das gehen? Wir sind heute Morgen hier, weil wir nicht in der Wissenschaft suchen, sondern weil wir in der Bibel suchen. In Gottes Wort. Und das Schöne ist, ich habe eine wunderbare Stelle gefunden, wo Jesus selbst, ich finde das phänomenal, Jesus selber spricht genau darüber. Wie kommen wir durch diese bedrückende Zeit, wenn es eng wird, richtig da drückt, wie kommen wir da durch? Und ich möchte genau diesen Text gleich einmal vorlesen. Ich werde dann hinterher auch sagen, warum ich euch den nicht mitlesen lasse, sondern den nur vorlese. Und vorher kurz sagen, das ist ein bisschen hoch, in welcher Situation das Ganze ist. Jesus ist mit seinen Jüngern und ganz vielen anderen Leuten in Jerusalem unterwegs, weil es die Woche des Passafestes ist. Die Stadt ist voll, es ist richtige Feststimmung. Bisschen wie, kennt ihr in Leer den Gallimarkt oder hier Oldenburg den Kramermarkt? Da ist die ganze Stadt irgendwie im Ausnahmezustand. So ist das auch zu Jerusalem gewesen, da zum Passafest. Die Menschen waren echt gut drauf, es war eine Feststimmung, eine feierliche Stimmung. Der Tempel war geschmückt mit bunten Steinen und Blumen. Und das Besondere für die Juden, die dieses Fest dort gefeiert haben, war, dass sie natürlich damit auch so eine gewisse Stärke demonstriert haben. Die waren unter römischer Herrschaft, also hatten keinen eigenen König. Wir kennen die Geschichte, wo einige sich fragen, müssen wir hier wirklich die Steuern da nach Rom bezahlen? Sie waren also nicht selbst regiert, aber dieses Passafest, diese Menge an Menschen, die extra zusammenkommen, die in dem Tempel sind und dieses Fest feiern, das demonstriert natürlich, guck mal, so viele sind wir, so stark sind wir, wir haben unseren Tempel, da ist das Allerheiligste, das hält uns zusammen, das funktioniert. Da ist Jesus mit seinen Jüngern und er hat ihnen vorher schon gesagt, ich werde nicht ewig bei euch bleiben, wir werden Abschied nehmen müssen, das wird bald so sein. Aber die Jünger genießen noch das Fest mit ihm und sie kommen aus dem Tempel raus und zeigen auch noch, Mensch, guck mal her, wie schön das alles aussieht, zeigen auf den Tempel und den schönen Schmuck. Und Jesus sagt nur zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Das heißt, mitten in diese Hochstimmung sagt er zu ihnen, so bleibt es nicht. Hier hat nichts Bestand und da geht es ihm ja nicht nur um den Tempel und das Mauerwerk, sondern er sagt, das, was euch sicher und verlässlich ist, was hier noch Halt gibt, das wird alles nicht mehr existieren. Damit lässt er sie erstmal alleine. Und diese Verwirrung und Erschütterung kann ich erstmal ziemlich gut nachvollziehen. Wenn plötzlich, sie wissen, er, unser Lehrer und Meister, wird uns bald verlassen, dann haben wir nicht mal das noch, was uns hält. Dann gehen sie getrennte Wege. Jesus zieht sich zurück, nämlich auf den Ölberg, und dann kommen seine Jünger hinterher. Und man kann so ein bisschen ahnen, was sie unterwegs gesprochen haben. Denn als sie dann auf den Ölberg zu ihm kommen, fragen sie, und ich lese ab Matthäus 24, Vers 3, wie gesagt, ich lese euch das erstmal nur vor. Als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. und dann wird das Ende kommen. Vielleicht habt ihr innerlich so ein bisschen abgehakt. Mir geht es manchmal so, ne? So die Liste. Aha, das wird passieren und Kriege und ein Volk gegen den anderen und töten und der Bruder verrät den anderen. Und das ist genau die Gefahr, dass wir uns darauf so fokussieren. Deswegen wollte ich es erstmal nicht zum Mitlesen machen. Denn in diesem Text passiert noch viel mehr, als dass Jesus einfach sagt, was wird alles passieren. Und dem wollen wir zusammen mal ein bisschen nachspüren. Und das Schöne ist, dieser Abschnitt ist ganz lang überschrieben, ist der die Endzeitrede. Das hat Jesus nicht selber gemacht, das haben irgendwann die Übersetzer gemacht. Und Jesus nimmt sich ganz viel Zeit hier, wirklich zwei lange Kapitel mit Erklärungen und Gleichnissen, weil er diese Sorge der Jünger so ernst nimmt. Er weiß natürlich, jetzt wollen die wissen, woran erkennen wir das und was wird passieren. Und er nimmt sich sehr viel Zeit, die haben wir heute Morgen nicht, deswegen werde ich das ein bisschen bündeln. So. Und Jesus macht das nicht, um nämlich zu sagen, was alles Schreckliches passieren wird, sondern er macht das mit einem ganz anderen Anliegen. Und das haben wir gerade gelesen. Er sagt nämlich, das wird passieren, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, aber er schreckt nicht. Und ich bin davon überzeugt, das ist sein Hauptanliegen. Er meint es gut mit seinen Jüngern, er meint es gut mit uns. Wir dürfen uns genauso angesprochen fühlen. Warum er das hier alles schreibt, ist, gerade um uns nicht zu erschrecken. Genau. Das heißt, er setzt erstmal genau da an und sagt, ihr braucht nicht zu erschrecken, denn ich sage euch, was alles passiert und ich sage euch auch, was es zu bedeuten hat. Das heißt, ich helfe euch erstmal, das einzuordnen. Dann braucht ihr nicht zu erschrecken, ihr seid in gewisser Weise vorbereitet. Und er sagt zum einen in Matthäus 24, Vers 33, das haben wir jetzt nicht zusammen gelesen, wenn ihr das alles, und ich habe das ausgelassen abgekürzt, alles, was er aufzählt und noch mehr, wenn ihr das alles seht, dann wisst ihr, dass der Menschensohn, noch ist er ja bei ihnen, aber er hat seinen Jüngern gesagt, ich werde erstmal weg von euch müssen, aber ich komme wieder. Und wenn ihr das seht, wisst ihr, jetzt komme ich bald wieder. Das ist die Zuversicht. Er hilft ihnen also zu verstehen, was steckt dahinter, hinter all diesem Geschehen. Und wir haben gerade gelesen, es ist erst der Anfang, es ist noch nicht das Ende. Und wir haben Ende gelesen, in anderen Übersetzungen steht da das griechische Wort Ende, was aber bedeutet das Ziel, die Vollendung. Das heißt, er sagt auch hier ganz deutlich zu seinen Jüngern, es ist nicht einfach der Cut und danach kommt nichts mehr, sondern es ist der Übergang. Es zeichnet sich ab, dass danach was Neues anfängt. Wenn ihr die Zeichen seht, kündigt es sich an. Er hilft ihnen, das einzuordnen. Und was er noch an mehreren Stellen sagt, ist, es wird euch nicht überraschen, weil ihr vorbereitet seid. Ich erzähle euch heute, was passiert. Wir haben es bei den Propheten schon gelesen. Wir heute lesen auch die Offenbarung des Johannes. Hatten die Jünger damals noch nicht. Jesus sagt, ihr seid doch vorbereitet, wieso haut euch das so um? Und genau, jetzt erzähle ich euch mal aus meinem eigenen Empfinden. Jutta hat es gerade heute angesprochen. Israel hatte eine lange, lange Zeit des Friedens. Und dieser Überfall am 7. Oktober und dieser Krieg, in dem Israel jetzt ist, der hat mich so tief getroffen und berührt, der hat mich erschüttert, wie ich es nicht für möglich gehalten habe. Und ich habe selber gedacht, warum war ich nicht vorbereitet? Es war doch eine Illusion zu glauben, es könnte so bleiben. Ich fühlte mich selber so ertappt. Und Jesus versucht uns genau davor zu bewahren, indem er sagt, seid vorbereitet. Versteht, es muss sein, es wird passieren. Es hat eine Bedeutung. Genau. Er sagt aber auch, und die Jünger gehen ja hin und sagen, wann wird das sein? Das sind natürlich wir Menschen, ne? Wir wollen uns darauf einstellen, wir wollen genau wissen, wann es ist. Das tut er nicht, das kann er nicht. Er kann es nicht. Im Markus-Evangelium lesen wir davon, es weiß niemand von der Zeit, von der Stunde, von dem Tag, die Engel im Himmel nicht und auch der Sohn nicht. Also Jesus sagt, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, wann es soweit sein wird. Das weiß nur der Vater im Himmel. Und das finde ich das Faszinierende daran. Jesus spricht ja zu seinen Jüngern, die hören ihm zu, als ob es nächste Woche ist. Und wir leben 2000 Jahre später und Generation zu Generation denken, wir kennen das aus Zeitzeugnissen, die Menschen hatten immer das Gefühl, es wird schlimmer um uns herum. Nie hatte eine Generation das Gefühl, es wird mal besser und friedfertiger. Und wir halten uns seit 2000 Jahren an diesem Text fest, erschreckt nicht, es wird passieren, aber. So. Das heißt, die Antwort kriegen sie hier nicht, wann wird es sein? Damit lässt er sie stehen. Aber sie verstehen schon mal, was kommt und was steckt dahinter. Wir wissen nicht, wann es sein wird, aber Jesus, auch das gibt er uns mit, hilft uns und sagt, was können wir denn tun in dieser Zwischenzeit, in dieser Zeitspanne, wo wir merken, da bahnt sich was an, wie können wir das einordnen, wie können wir damit klarkommen? Und auch das gibt er uns mit, also dieses, was wir als Handhabbarkeit vorhin eingeführt haben. Also was kann ich tun, was sollte ich nicht tun? Und ein Begriff, der hier immer wieder auftaucht, ist wacht, passt auf, seid wachsam. Erwartet, seid vorbereitet und dann erkennt. Das ist der nächste Schritt. Nicht einfach nur beobachten, sondern auch erkennen, was kommt hier auf uns zu, was hat das zu bedeuten. Und hier habe ich drunter geschrieben, be woke. Mache ich das ja? Ja. Diesen Begriff kennen wir aus den Medien, aus der Zeit. Woke ist so ein Begriff, der ist, das wusste ich nicht, der ist schon an die 100 Jahre alt. Woke ist so eine Generationenbewegung, soll eigentlich heißen, okay, wir haben jetzt einen Blick auf was, auf soziale Gerechtigkeit, die sich dann eben auch in Sprache zeigt. Kennt ihr den Begriff Woke? Kennt man aus der Wokeness? So, einige nicken, genau. Das heißt eigentlich, wir haben was erkannt und ihr schlaft noch, ihr habt es nicht erkannt. Eure Sprache grenzt Menschen aus. Wenn du dir als Mitteleuropäer Rasterlocken machst, dann eignest du dir fremde Kulturen an. Das ist nicht sehr rücksichtsvoll. Das ist so, und ich habe jetzt zwei Sachen überspitzt dargestellt, aber hinter diesem Begriff, hinter dem modernen Begriff woke, steht dieses, wir haben den Blick, unsere Augen sind geöffnet, wir haben es verstanden und ihr müsst an eurem Denken und Verhalten was tun. Ich finde das genial, dass Jesus hier eigentlich nichts anderes macht, denn woke heißt nichts anderes als erwacht sein und wachsam. Und genau das sagt er zu seinen Jüngern. Ihr müsst die Dinge, die ihr seht, mit Wachsamkeit beurteilen. Seid wachsam, erwartet und erkennt. Und dann wird es ganz konkret. Das haben wir gerade gelesen. Seht zu, dass euch niemand verführt. Rennt nicht falschen Christusen nach. Oder falschen Propheten, sagt er auch. Darüber hat Rainer mehrfach gesprochen in den letzten Wochen. Wir Menschen sind verführbar. Auch in ganz menschlichen, alltäglichen Dingen. Wenn wir Probleme sehen und dann kommt jemand und sagt, wow, ich habe die ultimative Lösung, dann kommt erstmal eine Welle der Begeisterung. Das erleichtert uns. Wow, da kennt einer Hilfe, da rennen wir hinterher, da machen wir mit. Danach sehnen wir uns natürlich, wir sehnen uns nach starken Persönlichkeiten, die die Dinge in Ordnung bringen und ins Lot bringen. Ich will nicht sagen, dass jeder, der heute sagt, ich habe übrigens eine Lösung für das Klimaproblem, dass der von sich behauptet, ich bin ein falscher Christus. Ich will nur sagen, die Gefahr, dass wir Menschen uns verleiten und verführen lassen, die ist da, die hat Jesus gesehen. Und er warnt uns und sagt, prüft ganz genau, wem ihr nachfolgt. Wenn ich wiederkomme, werdet ihr mich erkennen. Lest das gerne nach in den Kapiteln. Er sagt ganz konkret, worauf wir nicht hören sollen, wem wir nicht nachrennen sollen. Lasst euch nicht verführen. Und dann wird er noch konkreter. Ich will das erst einmal vorlesen. Wenn er nämlich zu den Jüngern sagt, abgesehen von dem Elend in der Welt und von dem, was an Kriegen und Naturkatastrophen passiert, wird es auch euch an den Kragen gehen. Und Vers 15, also Matthäus 24, Vers 15, spricht er dann, wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwa aus seinem Haus etwas zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden in diesen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Zwei Sachen passieren hier. Zum einen, finde ich, spricht er ganz persönlich zu seinen Auserwählten und sagt, kümmert euch um euch, ihr dürft das. Wenn die Zeit reif ist, schaut auf euch. Und er wird ganz menschlich, wir lesen nämlich in Vers 20, bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Warum, habe ich mich gefragt. Weil sie dann auf der Flucht nichts zu essen hätten. Im Winter kannst du nichts ernten und am Sabbat dürfen sie nichts ernten. Er weiß, sie leben noch immer unter dem Gesetz und sie wissen, das ist die Grenze, ich kann am Sabbat nichts ernten. Das heißt, so ganz menschliche Bedürfnisse, die sieht er in uns. Er sieht, wenn wir diese Dinge auf uns zukommen sehen, unsere ganz menschlichen Ängste. Und dann darf ich auch bitten und sagen, Herr, wenn du wiederkommst, lass es geschehen, nachdem, ich weiß nicht, meine Kinder wieder von einer weiten Reise zu Hause sind. Ich weiß nicht, was dir da Kummer bereitet. Wir dürfen ihm das bringen, er sieht das. Und das Wunderbare ist, er hat auch gesagt, um seiner Auserwählten willen wird er die Tage verkürzen. Der Herr meint es gut mit uns. Und wir dürfen uns darauf verlassen. Und ich finde das eine unglaubliche Sicherheit, die wir haben, und ein Trost. Wir dürfen dafür beten. Er sagt auch, wenn du in Sicherheit bist, irgendwo auf dem Dach oder auf dem Feld, dann renn nicht zu Hause noch irgendwas oder irgendjemand zu holen. Bring dich in Sicherheit. Das ist ganz praktische Hilfe. Leute, das sind Ressourcen, die uns hier gegeben werden. Ich fand es sehr verblüffend, dass Jesus hier so praktisch spricht und genau das an die Hand gibt. Was kann ich tun, wenn? Und noch eine ganz tolle Stelle, Markus 13. Wenn sie euch hinführen und ihr überantwortet werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr eigentlich reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid's nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Wir neigen ja oft dazu, uns ganz viel Gedanken zu machen, oh, was würde ich in der Situation und was soll ich dann, und mir fällt ja nie was ein. Sorgt euch doch jetzt nicht darum, der Heilige Geist ist bei euch. Er hat das vorher seinen Jüngern angekündigt, ich werde nicht mehr bei euch sein, aber ich schicke euch eine Hilfe. Und auch in dieser Stunde der Not ist der Heilige Geist nicht nur bei uns, sondern in uns. Und das darf uns eine ganz konkrete Ermutigung sein, dass wir nicht alleine da stehen, sondern dass der Herr bei uns ist und das sieht. Jesus geht auch auf diesen dritten Punkt ein. Wofür denn das alles? Also das sind ja keine rosigen Aussichten. Ne? Ich habe jetzt zwar vieles übersprungen, weil ich genau diesen Schrecken nicht so in den Mittelpunkt stellen wollte. Wofür denn dann das alles? Und auch das sagt Jesus, erschreckt nicht, denn ich sage euch, wofür sich das alles lohnt. In Kapitel 24, Vers 13, das habe ich am Anfang gelesen, sagt er ganz klar, wer aber beharrt, wer sich nicht verführen lässt und nicht in diese Gesetzlosigkeit fällt, der wird selig werden. Das ist die Aussicht, das ist der Lohn. Und dann wird der König sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich. Das ist Kapitel 25, Vers 34. Das kommt in einem Gleichnis, was er später erzählt. Er macht es in Geschichten ja auch klar, was er eigentlich meint. Ihr werdet in das Reich eingehen. Steht das durch, es lohnt sich. Also ich bin überhaupt kein Langstreckenläufer. Ich bewundere die Leute, die lange Strecken nicht nur gehen, sondern richtig rennen und laufen. So dieser Ausdauerlauf, den müsste ich im Schritttempo absolvieren. Und es müsste was Tolles am Ende warten. Also einfach nur so eine Medaille um den Hals, ich glaube, das reizt mich nicht. Aber Jesus hat hier, dafür lohnt es sich. seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Wir sind so in diesem Leben natürlich immer noch verhaftet und da muss ich mich selber auch immer wieder auf den selber prüfen, wie viel ist mir eigentlich das Leben in der Ewigkeit vor Augen? Ist das für mich was mich reizt? Lasst uns das vor Augen haben. Dieses Leben hier, auch wenn wir den Alltag absolvieren, das ist genau der Punkt. Ich muss jeden Morgen aufstehen, ich muss alles machen. Aber das ist ja nicht das, was den Sinn ausmacht. Wir sitzen heute, ich hoffe, du sitzt heute Morgen hier, weil du weißt, dieses Leben ist erst sozusagen der Vorspann, das ist die Vorgruppe hier. Der Rest kommt hinterher. Und dann müssen wir da durch. Es muss so geschehen, sagt Jesus. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, also die Wehen, die sich abzeichnen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Also nicht erst, wenn wir den Schritt vollzogen haben, sondern schon die Aussicht da drauf darf uns stark und mutig machen und sagen, wir sind dabei. Willst du dabei sein? Ich will das. Jutta hat heute Morgen, du hast gefragt, wer will gesegnet sein heute Morgen? Genau. Hallo, wer denn nicht? Ich möchte dabei sein. Und manchmal ist es schon die Aussicht darauf. Morgen fahren wir ein paar Tage in einen kurzen Urlaub. Die Vorfreude ist doch toll, oder? Vorfreude ist die größte Freude, sagt man. Das gehört doch dazu. Und wenn ich das alles sehe, ich wünsche mir so, dass wir diese Dinge beobachten können bei all dem Leid. Das lässt uns ja nicht kalt. Aber wir sind wachsam und wissen, es hat auch die Bedeutung, dass unsere Errettung naht. Lasst uns das festhalten und uns nicht niederdrücken von beunruhigenden Nachrichten. Genau, das ist ein schönes Stichwort. Ich habe gestern im Radio gehört, im Auto, NDR Info hat mit einem Slogan für sich geworben, wir geben beruhigende Antworten auf beunruhigende Nachrichten. Genau. Ich war dann am Ziel, ich habe das Radio ausgemacht, aber ich wünsche mir, dass wir unsere beruhigenden Antworten hier finden, in Jesu Worte, für diese beunruhigenden Nachrichten, dass wir beruhigte Herzen haben, immer wieder und gesund und gefestigt und standhaft durch diese Zeit durchkommen. So, jetzt habe ich völlig mein Konzept verloren. Ist dir das immer noch zu theoretisch? Vielleicht wäre das Herrn Thomas zu theoretisch, der ja nun sagt, ja, kann ich jetzt den Frühling, also herrliches Wetter heute, kann ich das genießen? Kann ich meinen Urlaub morgen genießen? Hat denn eigentlich irgendwas noch Bedeutung dann hier? Muss ich gerade mal? Genau. Darf ich mein Leben einfach so mit allem, was dazugehört, so weiterleben? Also ist das nicht zu banal? Das war manchmal so ein Gefühl, was ich hatte. Diese kleinen Dinge, die unser menschliches Leben hier so ausmachen, sind die nicht dann null und nichtig, wenn ich sehe, wow, da ist so was Großes im Anmarsch? Und ich möchte euch eine Stelle vorlesen, die... Das war eigentlich der Ausgangspunkt von meiner Suche hier. Werde ich gleich nochmal was dazu sagen. Muss ich das finden? In Matthäus 24, genau, Vers 37. Da sagt Jesus, da geht es darum, dass er wirklich sagt, so seid wachsam, seid vorbereitet und passt auf und deutet die Zeichen. Und dann lesen wir ab Vers 37, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Denn sie waren in den Tagen vor der Sintflut, denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen bei der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und als ich diese Stelle gesehen habe, habe ich gedacht, ja was denn, ist das jetzt, also sollen wir nicht mehr essen, trinken, heiraten, Familien gründen, Häuser bauen? Das ist nicht das, was ihr hier... über die Menschen zu Noahs Zeiten sagt. Wir finden gar nicht so viel. Ich habe versucht, da mal nachzulesen. Ja, was war das? Was haben sie denn verkehrt gemacht? Und habe zurückgeguckt in 1. Mose 6. Da finden wir nicht viel über die Menschen damals. Wir lesen ganz viel über Noah, der die Arche gebaut hat und dann auf Gottes Geheiß hin seine Familie eingesammelt hat und die Tiere. Aber über die anderen da drumherum, das denkt man sich immer so, ja Mensch, die müssen ja gesehen haben, der baut eine Eiche. Was erfahren wir über die Menschen damals? Ich lese das mal aus 1. Mose 6. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens, also des Menschenherzens, nur böse war den ganzen Tag. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Noah war ein gerechter Mann und tadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Und das ist der entscheidende Unterschied. Noah hat ja auch gegessen und getrunken und er hat geheiratet und er hatte Söhne und hat die Söhne verheiratet. Das war nicht der entscheidende Unterschied. Aber Noah war mit Gott im Gespräch und das waren die anderen nicht. Wir erfahren nichts über konkrete Zeichen. Wenn Jesus sagt, sie hätten es sehen können, aber sie haben geheiratet und gegessen und getrunken und sie haben es nicht erkannt, dann müssen wir uns darauf verlassen. Jesus weiß, sie hätten es erkennen können, sonst würde er ihnen das nicht vorwerfen. Wir wissen nicht, woran sie es hätten erkennen können. Aber Noah hat es auch. Sie haben gar nicht nach Gott gefragt. Sie hatten nicht diese Wachsamkeit, dieses wachsame Bewusstsein. Das ist der Unterschied. Und das hat mir sehr geholfen, es hat mich getröstet, weil es mir gesagt hat, natürlich hat mein Leben hier, dieser Alltag, eine Berechtigung. Es ist nicht der Sinn, aber es ist eine völlige Berechtigung. Ich darf Freude haben mit der Familie. Und wir können noch Häuser bauen und in den Urlaub fahren, aber unser Blick richtet sich nicht darauf. Das ist nicht der Sinn, sondern unser Blick und unser Zieldenken geht auf das Leben danach. Das ist der Unterschied. Dann könnte man jetzt eigentlich sagen, okay, dann machen wir hier erstmal so auf Sparflamme sozusagen weiter und haben nur das im Blick. Vielleicht ist es ja auch bald vorbei. Herr Thomas hat ja gesagt, so ganz heimlich, still und leise bete manchmal, lass es nicht so lange dauern. Das wäre doch gut, wenn es dann, Jesus, wenn du bald wiederkommst und das Leiden ein Ende hat, so. So geht's auch nicht. Also ich hatte tatsächlich, ich bin mal ganz ehrlich heute Morgen, ich habe echt überlegt, soll ich jetzt die riesige Zahnbehandlung noch machen? Ich weiß ja gar nicht, lohnt sich das noch? Die ganzen Zahnprobleme haben sich dann ja ehrlich, sehr menschlich. So. Also in diesem Spagat bewegen wir uns. Geht das nur mir so? Ich glaube nicht, denn wenn ich mich umgucke in unserer Gesellschaft, dann auch unter uns in der Gemeinde sind das Dinge, die uns beunruhigen oder immer mal wieder hin und her werfen. Es ist gut, wenn es dir nicht so geht. Ich finde das total toll. Dann lass uns teilhaben und sag uns, wie du das schaffst. Aber viele Menschen sehe ich, auch viele Christen und junge Christen, die einfach sagen, wie sollen wir weitergehen in diesem Bewusstsein? Viel Leid da draußen und das könnte bedeuten, Jesus kommt bald wieder. Eine letzte Geschichte möchte ich mir mit euch anschauen heute Morgen. Mal eben gucken, ich glaube, ich bin hier ein bisschen hinterher. Genau, den Noah habe ich euch vorenthalten. Jesus sagt, doch, lebt und genießt euer Leben, aber erkennt die Zeichen und seid euch der Wiederkunft des Herrn bewusst. Das ist die Wachsamkeit. Lebt so, aber seid euch bewusst. So, genau. Und das ist wieder die Frage, wo ist denn dann der Sinn des Ganzen, wenn eh alles bald vorbei ist? Ja, und das ist die letzte Geschichte, in die ich euch mit reinnehmen möchte. Die werde ich nicht vorlesen, auch die werde ich nicht vorlesen. Ich kann ja mal fragen, hat jemand eine Ahnung, worum es geht? Welche Geschichte das hier ist? Jetzt wird es wieder ein bisschen wie Schule. Das ist die Geschichte oder das Gleichnis von den anvertrauten Talenten und ich finde sie gerade nicht. Genau. So, die lesen wir in Matthäus 25, ab Vers 13, genau. Und die allermeisten kennen das, glaube ich. Ne? Da waren, er heißt nur Herr, also offensichtlich einer, der viel Kapital hatte und großen Besitz hatte und offensichtlich auch mehrere Angestellte, unter anderem 3 Knechte. Und der Herr sagt, ich muss außer Landes reisen, ich habe eine größere Dienstreise, ich weiß nicht genau, wann ich wiederkomme. Aber mein Besitz und mein Kapital muss ja verwaltet und möglichst auch vermehrt werden. Und dann hat er sich diese drei ausgesucht und vertraut denen unterschiedlich viel von seinem Geld an. So, der eine kriegt links von euch in ganzen Batzen. Bei manchen heißt das Silbergroschen, bei anderen heißt das Talenten. Deswegen habe ich jetzt einfach mal ganz viel. Dem Rechten gibt er ein bisschen weniger. Und dem in der Mitte erkennt seine Leute. Also jedenfalls lesen wir das so raus am Anfang der Geschichte. Dem in der Mitte gibt er diesen einen. Und er sagt nicht, wann er wiederkommt. Das wissen die nicht. Was machen die jetzt mit dem? Das erfährt er, als er dann wiederkommt. Und das steht hier nach einer langen Zeit, die, wie gesagt, vorher ungewiss war. Er kommt nach einer langen Zeit wieder und sagt, so, was habt ihr gemacht? Und der Linke hat gesagt, also ich bin mit dem ganzen Geld hingegangen, habe dafür was gekauft, habe das angelegt, habe das investiert, habe das vermehrt, Gewinn 100%. Er hat es komplett verdoppelt. Der Rechte hat es genauso gemacht. Er hatte zwar ein bisschen weniger, aber auch das hat er investiert, für sich arbeiten lassen, beziehungsweise für seinen Herrn arbeiten lassen. 100% Gewinn, komplett verdoppelt und sie geben dem Herrn alles, als er wiederkommt. Was hat der in der Mitte gemacht? Ihr kennt die Geschichte. Der ist auf Nummer sicher gegangen. Der hat ein Loch gegraben, den Taler da reingebuddelt und als der Herr wiederkommt, da kommt es zu einem unguten Wortgefecht. Das habe ich noch nicht ganz erschlossen. Das müssen wir vielleicht ein andermal machen. Sagt er, ja, du hast mir ein Goldstück gegeben und ich weiß, du bist ein harter Herr. Ich wusste nicht, wann du wiederkommst. Also hier, der ist sicher, das kriegst du wieder. Dieses Gleichnis wird, oder ich habe auch schon viele Predigten darüber gehört, die anvertrauten Talente, wie investiere ich? Ich habe das nochmal eingeordnet in den ganzen Kontext. Jesus erzählt dieses Gleichnis hier, als er mit seinen Jüngern darüber spricht, über diese Endzeit. Was wird passieren? Wir wissen nicht wann. Seid wachsam. Das heißt, es muss irgendwas damit zu tun haben, mit dieser ungewissen Zeit und mit dieser Wachsamkeit. Das Problem von dem in der Mitte ist ein ganz banales. Also ich investiere kein Geld, ich habe gar kein Geld, was ich groß investiere. Das wird in Naturalien umgesetzt. Aber ich glaube, ich weiß so viel darüber, wenn ich Geld wirklich anlegen und für mich arbeiten lassen will, dann braucht das Zeit. Das heißt, ich muss ja erstmal das Geld ausgeben, weiß ich nicht, ich muss einen Acker kaufen und Saatgut. Und dann muss ich den Acker bearbeiten, da brauche ich vielleicht auch noch Arbeiter, die das machen, muss das aussehen. Und wenn dann das Wetter mitspielt, dann kann ich vielleicht im nächsten Jahr ernten und habe so eine gute Ernte, dass ich davon noch mehr Geld mache und wieder was Neues kaufen kann. Oder ich kaufe eine trächtige Kuh und hoffe, na gut, dann kaufe ich jetzt ein Tier. Wenn das Kalb durchkommt und die Kuh, habe ich am Ende zwei Tiere, kann ich wieder eins verkaufen. Das dauert, das braucht ja Zeit. Und der in der Mitte, der hat einfach gedacht, naja, nee, also wenn ich das jetzt mache und der Herr kommt morgen wieder, dann habe ich gar nichts. Und der ist echt hart, dass ich investiere lieber nichts. Ich glaube nicht, dass das noch Gewinn hat, bis der Herr wiederkommt. Und ihr Lieben, ich für mich, das war für mich sehr ermutigend, weil ich gedacht habe, okay, investieren wir doch alles. Alles, was er uns anvertraut hat. Luther hat ja mal gesagt, wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, ich würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Das ist ganz konkret. Natürlich nicht für mein eigenes Kapital. Bauen wir Gottes Reich hier, jeden Tag. Und tun wir es so, als wenn es noch ganz lange so weitergeht. Ne? Renoviert man noch ein Gemeindehaus, kauft ein neues oder gründet eine neue Jugendgruppe, ich weiß nicht, planen wir eine Freizeit nächstes Jahr? Ach, wer weiß, was nächstes Jahr ist? Ja, gib alles. Alles, was er uns anvertraut hat, sollen wir investieren und nicht immer unter diesem, es könnte ja jeden Tag alles vorbei sein. Das ist das, was Jesus sagt. Lasst euch nicht davon erdrücken, von dem Gefühl, vielleicht ist es morgen schon alles gar nicht mehr hier, so wie wir hier sitzen, sondern er sagt 100%. Das Ziel ist auf der anderen Seite, aber lebe jetzt hier dein Leben, sei vorbereitet, sei gewappnet, lass dich nicht erdrücken, dass die Liebe nicht erkaltet, heißt im Ursprungstext eigentlich, dass sie so erdrückt wird, beklemmt. Auch das ist das, was ich nachfühlen kann und was ich weiß, dass es anderen Menschen so geht. Nein, das ist genau das, warum Jesus sich so viel Zeit nimmt, hier wirklich 2 Kapitel, sich hinsetzt mit seinen Jüngern und ganz in Ruhe erzählt, ich weiß, es wird hart, aber ich weiß auch, wie ihr da durchkommt. Seid vorbereitet, seid wachsam und erschreckt nicht. Ihr Lieben, das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen. Wir singen gemeinsam noch ein Lied und Walter stellt uns danach unter den Segen.